Herzlich willkommen zu Thinking Twice, deinem Podcast zum Thema nachhaltigen Unternehmertum, Social Entrepreneurship und Startups. Hier werden jede Woche Gründerinnen, Gründer, inspirierende Menschen oder Startups zum Thema Gründen, Fuck-ups und Learnings interviewt. Ich möchte euch motivieren, inspirieren und anregen, euer eigenes Ding zu starten oder einfach neue und einzigartige Menschen kennenzulernen. Ein Gründer, der eigentlich gar nicht gründen wollte. Michael ist der Gründer von Bleed Clothing, einem nachhaltigen Streetwear- und Outdoor-Label. Die gesamte Bleed-Kollektion besteht aus nachhaltigen Materialien wie Biobaumwolle und wachsüberzogenen Holzfaser, Kapok oder recycelten PET. Er möchte mit seinem Unternehmen auf die Missstände in der Textilbranche aufmerksam machen und ohne erhobenen Zeigefinger Menschen für ein nachhaltiges Leben begeistern.
Hat man das nicht unterstützt, ganz einfach. Da waren die Skater früher eigentlich von der Einstellung her komplett anders und immer so ein bisschen gegen die Big Brands und wie damals die Großen einfach so den Bereich Skateboarding für sich als neues Geschäftsfeld entdeckt haben, war das ein Riesenaufschrei. Und jetzt mittlerweile, wenn du am Skatepark gehst, die jüngeren Generationen, du siehst da keinen mehr mit diesen Rider-owned Brands, die es damals gab, weil es die Rider-owned Brands fast nicht mehr gibt oder halt die lediglich halt ganz klein nur noch im Untergrund eigentlich existieren können. Und das finde ich persönlich extrem traurig.
Ja, voll, vor allem, wenn es eigentlich so zur Kultur gehört hat.
Voll. Also es war wirklich Bestandteil der Kultur. Ich meine, diese Core-Szene, die gibt es auch immer noch, aber die ist halt, wie schon gesagt, im Moment so ein bisschen im Untergrund verschwunden.
Ja, krass.
Wobei, Skateboarding, muss man natürlich auch sagen, ist mittlerweile, hat sich das auch wieder so ein bisschen gedreht, weil gerade so, ich würde so sagen, so um 2005 bis 2015 hat sich, finde ich, also früher war es echt so, gerade wenn man die 90er sich anschaut, da hat Skateboarding die Trends in der Mode, gerade in der Sportmode und in der Streetwear, extrem bestimmt. Also das heißt, viele Trends, die kamen von Skateboarding. Später haben sich dann die Skateboarder mehr an der Mode orientiert und das war der große Fehler. So haben sie im Endeffekt ihre Machtstellung eigentlich verloren, was die Trends eigentlich betrifft. Und jetzt geht es eigentlich wieder so ein bisschen zurück, dass auch Trends wieder aus dem Skateboarding kommen und dass die Skateboarder wieder ein bisschen innovativer und kreativer werden.
Mhm. Bevor wir jetzt die Hörer hier so ein bisschen irritieren, möchtest du dich mal kurz vorstellen, wer du überhaupt bist?
Ja, ich bin der Michael, Geschäftsführer von Bleed und auch Gründer. Leitet Bleed jetzt seit mittlerweile 11 Jahren, also wir sind im 11. Jahr. Wow. Hatten dieses Jahr im Sommer das große 10-jährige Jubiläum und haben uns vor 11 Jahren überlegt, nachhaltige Mode so im Streetwear- und Sportswear-Bereich zu machen. So ein bisschen jünger orientiert und die nachhaltigen Standards sind für uns, also es ist eigentlich ein Dreiklang, kann man sagen. Also für uns ist zum einen die Natur wichtig, der Mensch ist wichtig und das Tierschutz an sich ist auch ein wichtiges Element von Bleed. Jetzt sind wir tatsächlich nach 10 Jahren immer noch da. Ich würde auch sagen etabliert. Wir sind mittlerweile bei Bleed fast 20 Mitarbeiter und haben sehr viel Spaß bei dem, was wir tun.
Ja, ich finde es super cool, dass ihr wirklich diese Nachhaltigkeit ganz seht. Also ihr habt jetzt nicht irgendwie Kleidung aus recycelten whatever, sondern ihr seht es ganzheitlich, das Thema Nachhaltigkeit.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist, für uns ist auch Nachhaltigkeit, der Ansatz ist bei uns eigentlich grundsätzlich eigentlich an Nummer 1. Also das heißt, wenn wir ein Produkt zum Beispiel entwickeln, dann schauen wir immer erst, dass wir das Maximum eigentlich im Sourcing, also das heißt im... Genau, also das Ding ist halt, wenn wir unsere Materialien suchen, dann ist es eigentlich immer so, wenn wir ein neues Produkt basteln, dass wir eigentlich schon uns einen Weg vorher überlegen. Es gibt ja gerade in der Nachhaltigkeit, also gerade im Produktdesign, verschiedene Wege, wie du das angehen kannst. Gerade wenn man jetzt natürlich anfangs über Materialien nachdenkt, denken wir uns auch immer, okay, ist es dann recyclingfähig oder ist es auch kreislauffähig oder ist es vielleicht sogar, was für uns eigentlich das Optimum ist, biologisch abbaubar? Mhm. Also Naturmaterialien vor allem, für uns ganz, ganz wichtig, gerade bei der Bekleidung. Und so suchen wir uns dann erstmal die Materialien zusammen und basteln eigentlich das Produkt aus dem vorhandenen, dass es dann irgendwann komplett ist und schauen, dass wir Ja, natürlich das Maximum rausholen. Also die 100% schafft eh keiner, die schaffen auch wir nicht, aber wir schauen immer, dass wir das Maximum rausholen. Und schauen auch, dass dann eben 100% Bio-Baumwolle drin ist oder 100% recyceltes Polyester, also keine so Teilgeschichten oder auch nur ein Teil der Kollektion ist irgendwie nachhaltig und der andere ist konventionell produziert. Das kommt für uns eigentlich nicht in die Tüte, weil wir einfach sagen, okay, das muss ganzheitlich sein und ich kann nicht mit dem einen Teil der Kollektion irgendeinen Schaden auf dem Planeten oder Tierschutz oder was weiß ich. Ich kann jetzt nicht sagen, okay, ich bringe jetzt noch Lederschuhe irgendwie raus, weil ich da gerade Bock drauf habe. Das geht für uns absolut nicht. Also wir haben da unsere drei Grundsätze, nach denen entwickeln wir eigentlich komplett das ganze Konzept und die ganzen Produkte und dann passt es für uns auch.
Ja, ich finde es super interessant, dass vielen Konsumenten manchmal, glaube ich, gar nicht klar ist, wie viel im Designprozess oder im Produktionsprozess oder schon davor ja bestimmt wird, wie nachhaltig ein Produkt ist. Und dass es zwar klar, es kommt um den Konsum und den bewussten Konsum drauf an, aber eigentlich wichtiger ist eben dieser ganze Prozess davor, eben wie du sagst, ob die Materialien auch recycelbar sind oder eben nicht.
Ganz genau. Ja, also das Ding ist, der Konsument, ich meine, klar, es war natürlich auch für uns als Profis, würde ich jetzt sagen, war das extrem schwer, das alles rauszufinden. Und ich kann das voll verstehen, wenn der Konsument teilweise in irgendeinem Laden steht und sagt, okay, was ist denn jetzt eigentlich ein nachhaltiges Produkt und was ist denn keines? Weil ich sag mal, so ein grünes Hangtag, das kann ja jeder dann machen und kann da irgendwas von Green sonst irgendwas draufschreiben.
Total.
Was leider auch viele tun. Ich meine, das Greenwashing ist leider allgegenwärtig und selbst ich als Profi muss dann wirklich erstmal versuchen, da irgendwie zu durchblicken, was ist da jetzt wirklich dahinter und was ist da nicht dahinter. Und der Konsument hat eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Der kann innen in der Seitennaht mal aufs Material schauen, dann kann er schauen, okay, wie viel ist jetzt wirklich ein nachhaltiges Material, wie viel ist bio oder recycelt oder was auch immer irgendwie zertifiziert, was auch immer. Und er kann natürlich, was für mich natürlich immer so der absolute Test eigentlich ist, er kann dieser jeweiligen Firma eine kurze E-Mail schreiben, was ihre Bemühungen im Bereich Nachhaltigkeit sind. Und es wird definitiv sich genau da die Spreu vom Weizen trennen, weil da ist es dann echt so, dass viele Große entweder gar nichts schreiben oder nach ein paar Wochen oder ein paar Monaten erst eine Antwort schreiben und dann vielleicht ein, zwei Sätze mit so einem Standard-Blabla. Und wir schreiben da wirklich richtig große Abhandlungen, wenn es denn sein muss, weil wir natürlich auch, sage ich mal, schon einen Aufklärungsauftrag auch haben.
Voll,
Das
voll.
ist also, ich sehe uns da nicht nur als Modeunternehmen, ich sehe uns eigentlich in erster Linie, ich meine, gut, ich habe Textil studiert, also musste ich irgendwas mit Mode machen, aber im Endeffekt sehe ich uns mehr so, wie soll ich sagen, als ja, Kommunikationsdingens eigentlich. Und ich sehe das eigentlich schon relativ ernst und ich bin auch der Meinung, also ich glaube, wir haben gerade was so Organisationen betrifft, nachhaltige Organisationen, haben wir einen großen Vorteil in der Kommunikation, weil wir halt nicht nur aufklären, sondern eben auch lifestyleige Produkte und so einen Coolness-Faktor eigentlich dazu bieten. Das ist so der große Vorteil, den du in der Mode hast. Und Mode ist ja ein krasses Kommunikationstool.
Voll, total. Finde ich
Ja.
auch mal ganz spannend. Aber ja, ich finde aber vor allem diese, ich meine, wenn du sagst, Kunden schreiben euch eine E-Mail, das ist ja auch so, man muss da ja auch erstmal bereit sein, als Konsument diese Zeit zu investieren und danach zu fragen, nachzuhaken, das zu hinterfragen. Das dauert
Ja.
unglaublich lange und man muss sich mit dem ganzen Thema und mit der Industrie auseinandersetzen.
Ja.
Und deshalb ist so ein Thema, das Transparenzthema, finde ich einfach super spannend, weil es natürlich, da leben wir auch in so einer Blase, weil uns ist das bewusst oder wir nehmen uns bewusst die Zeit oder können die auch investieren. Aber manche Menschen können sie ja tatsächlich auch gar nicht investieren, diese Zeit,
Ja.
so lange zu recherchieren, bis sie jetzt die perfekte Jeans gefunden haben.
Ja, aber du musst auch einsehen. Gerade wenn man sich jetzt so diese ganze Geizesgeil-Mentalität anschaut, die Leute haben die Zeit, um im Internet nach dem günstigsten Produkt zu suchen.
Voll. Voll. Ja, voll. Sie haben es bei manchen Dingen, aber ich denke, so faire Mode und nachhaltige Produkte haben sie
Ja.
immer nicht zur Zeit. Das ist, ja, da hast du
Es
voll
ist
recht.
skurril, aber wenn ich jetzt anstatt nach dem günstigsten Produkt, sondern eher nach dem nachhaltigsten Produkt suche, das macht ja genauso viel Spaß, wenn nicht noch mehr Spaß. Also für mich ist das eigentlich eine Challenge geworden, nicht nach dem günstigsten oder manchmal effizientesten zu suchen, sondern eher nach dem nachhaltigsten, was nicht nur mich weiterbringt, sondern auch den Planeten irgendwie weiterbringt. Ich meine, das kann ja auch eine lustige Challenge sein. Und gerade auch
Total.
bei uns firmenintern ist es, wir sind eigentlich seit 10 Jahren, 11 Jahren jetzt eigentlich im ständigen Optimierungsprozess unterlegen. Und ich meine, klar, ich könnte jetzt die Firma auch wie ein Wirtschaftler eigentlich ständig nach diversen Kennzahlen optimieren und sagen, okay, da müssen wir schauen, dass wir mehr Marge haben, da können wir schauen, dass wir mehr Geld verdienen. Oder ich gehe es komplett anders an und sage, okay, hier ist noch zu viel Verpackungsmüll und hier müssten wir auf jeden Fall das Produkt noch ein bisschen besser machen. Da gibt es jetzt die Möglichkeit, keine Ahnung, einen nachhaltigen Reißverschluss mit einzusetzen, den es vorher noch nicht gab. Und dann kannst du im Endeffekt so Step by Step dich einfach weiterentwickeln und das macht unheimlich viel Spaß, finde ich.
Das glaube ich dir. Das glaube ich voll.
Ja.
Um jetzt nochmal zum Unternehmen zu kommen, wie war das so die Gründung? Wieso hast du dich dann wirklich so, wirklich aus dem, weil es gefehlt hat hier in der Region, dazu entschlossen, es zu gründen? Oder was waren so deine, warum hast du es gemacht überhaupt?
Also, eins muss man, glaube ich, vorwegschieben. Ich wollte nie gründen.
Ist irgendwie schief gelaufen.
Ja, ist schiefgelaufen. Mittlerweile sage ich, glücklicherweise ist es schiefgelaufen. Aber ja, also ich hatte so ein Beispiel. Also meine Großeltern waren auch selbstständig, waren auch beide selbstständig. Und ich habe das einfach gesehen, was die da an Lebenszeit einfach reingesteckt haben. Und ja, es frisst einen echt auf. Und gerade auch wenn dann noch das Thema Familie und Freunde, das fällt halt irgendwann fast komplett weg, weil du einfach so viel Zeit einfach investieren musst. Das hat mich eigentlich immer so ein bisschen abgeschreckt. Und ich habe eigentlich gesagt, also das kommt für mich eigentlich niemals in Frage, sowas zu machen. Vor allem, ich war halt damals eigentlich reiner Sportler eigentlich. Und ich habe auch, also ich habe extrem Schule, Studium und so weiter, habe ich alles extrem vernachlässigt, um meinen Sport professionell ausüben zu können. Für mich war es auch in der Schule immer so die Sache oder auch im Studium, 4 gewinnt, also die Note 4.
Geil. Naja, mei.
Weil ich gesagt habe, okay, ich lerne genau so viel, dass ich genau die 4 schaffe und habe dann noch genug Zeit, um mich mit meinem Sport zu beschäftigen. Das war halt eigentlich damals eigentlich so mein Lifestyle. Und dann eigentlich in eine Gründung reinzurutschen, gut, das lag auch ein bisschen an der Verletzung, die damals kam. Ich habe mir damals ja, einen sehr, sehr komplizierten Bruch am Fuß zugezogen, der mich tatsächlich fast 2 Jahre, ja,
Krass.
komplett aus dem, also der mich aus dem Professionellen sowieso rausgeschossen hat und der mich dann natürlich auch zeitmäßig so ein bisschen limitiert hat. Also das heißt, ich konnte dann meine Zeit nicht mehr für Sport einsetzen
Hattest auf einmal ganz viel.
und habe dann im Endeffekt das Konzept eigentlich für die Firma gebaut und mir auch überlegt natürlich in der Zeit, wo will ich hin? Und ich wollte unbedingt in der Region bleiben und habe auch gesagt, okay, viele sind damals, wann war das so? Ja, 2006, 7, 8, glaube ich, so in den Jahren, wo dieser Bewusstseinswandel auch kam in der Zeit. Also, es sind Ende der 90er, Jahrtausendwende, sind sehr, sehr viele auch meiner Freunde bei uns in der Region weggezogen. Wir hatten einen ganz, ganz großen Strukturwandel. Textilindustrie und Porzellanindustrie hatten wir ganz viel und ist alles komplett weggebrochen, weil alles nach Asien abgewandert ist. Und so sind natürlich auch die Jobs verschwunden. Und wir hatten extrem viel Arbeitslosigkeit in unserer Heimat und viele, viele meiner Freunde sind einfach weggezogen. Und ich habe aber auch gesagt, okay, gut, du kannst halt wegziehen oder du kannst natürlich hier in der Region auch wieder was Neues erschaffen und letzten Endes Arbeitsplätze schaffen. Und es funktioniert ja auch. Also es ist unheimlich geil, weil du hier halt einfach Platz hast, dich kreativ zu entfalten. Immobilienpreise etc. das sind natürlich auch eine ganz andere Nummer wie in der Metropole. Und so hat sich das dann tatsächlich eher Richtung Gründung entwickelt, auch wenn ich es vorhatte. Aber gut, so wandelt sich das Ganze dann halt.
Voll.
Ja, ich war schon immer, sage ich mal, recht ehrgeizig. Also wenn ich was angefangen habe, dann habe ich das natürlich auch mit einem extrem krassen Fokus verfolgt und auch immer versucht, die Sachen, die ich angefangen habe, dann zum Erfolg zu führen. Ob das jetzt beim Sport war oder später dann jetzt auch bei der Unternehmensgründung. Ja, ich meine, definitiv waren die ersten 3 Jahre, um nochmal auf die Gründungsphase zurückzukommen, die absolute Oberhölle, weil es war im Jahr 2008, 2009 keine Nachfrage nach nachhaltigen Produkten in der Branche. Gar keine. Ich bin da damals also wirklich selber Klinkenputzen gefahren. Ich habe im ersten Jahr, keine Ahnung, 200 Geschäfte besucht. Und habe ungefähr, ja, möchte ich behaupten, 180 Mal Nein kassiert. Also das heißt,
Tut
wir sind
weh.
vielleicht bei, Wir sind vielleicht im ersten Jahr bei 20 Läden irgendwie halbwegs reingekommen, die dann auch so Testbestellungen gemacht haben. Also das war umsatztechnisch ein absolutes Desaster. Und ich glaube, jeder BWLer hätte zu mir gesagt, um Gottes Willen, Junge, hör auf mit dem Scheiß. Ich habe es nicht gemacht, weil ich gesagt habe, okay, ich glaube an diese Sache, es muss einfach funktionieren. Und das war dann eher so dieses Kopf durch die Wand-Prinzip. Und letzten Endes hat es auch funktioniert. Aber ich sage mal, die ersten 3 Jahre waren auf jeden Fall echt krass.
Ja, aber es ist natürlich dann trotzdem irgendwie so cool, jetzt zu sehen, dass du dich oder dass ihr euch jetzt wirklich am Markt auch etabliert habt und dass ihr jetzt wirklich auch Fuß gefasst habt. Wenn du sagst, die ersten 3 Jahre waren so ein umsatztechnisch so ein bisschen schwierig, wie habt ihr euch dann am Anfang so finanziert? Weil ich stelle mir das sehr teuer vor, so eine Klamottenproduktion, sage ich jetzt mal.
Also für mich war es von Anfang an klar, da war ich auch schon wieder da war zu viel diese Skateboard-Attitude einfach drin, dass ich keine Geldgeber eigentlich beziehungsweise Teilhaber da haben wollte am Anfang, sondern dass ich ja das irgendwie mit irgendwelchen Startkredit- und Bankengeschichten versuchen werde. Wir haben dann so einen Businessplan gemacht, der war nicht unbedingt richtig.
Sehr cool, dass du jetzt drüber lachen kannst.
Weil ich tatsächlich mit wesentlich weniger Investment gerechnet hätte. Und dieser Startkredit, den wir damals genommen hatten, der war innerhalb von, also ich dachte, der reicht ein halbes Jahr, der war genau nach 6 Wochen war der weg.
Oh. Oh, scheiße.
Also brauchst du am Anfang einfach extrem viel Geld. Und wir haben natürlich, am Anfang muss man sagen, vor 11 Jahren war das Internet noch nicht das, was es jetzt ist. Also da gab es auch Facebook, Instagram, das alles, was es jetzt gibt, auch als Marketing-Tools, das gab es ja alles gar nicht. Also das heißt, wir haben tatsächlich über diese konventionelle Geschichte eigentlich gegründet, dass wir auf Messen gegangen sind und da haben versucht haben, an ja, Sportläden unsere Ware wieder zu verkaufen. Und das ist, sage ich mal, immer der schwierigste Weg, weil es ist in der Branche ist es einfach so, dass die meisten Händler beobachten eine Marke erst mal 3 bis 4 Jahre, bis die da mal eine Order setzen. Und ich dachte halt, du gehst da hin, stellst auf der ISPO in München aus und funktioniert dann einfach mal alles so ganz easy, aber dem war nicht so.
Oh Gott. Aber es hat irgendwie trotzdem geklappt.
Es hat irgendwie trotzdem geklappt, aber es war auf jeden Fall hartes Lehrgeld und ich möchte die Zeit auch nicht missen. Also ich würde auch nicht sagen, dass das jetzt schlecht war. Wir haben in der Zeit unheimlich viel gelernt und auch natürlich über Unternehmensführung und Durchhaltevermögen auch einiges lernen müssen, auch auf die harte Tour, aber es hat dann irgendwie trotzdem funktioniert.
Ja, voll. Wie waren so die Reaktionen aus deinem Umfeld, dass du sagst, du möchtest jetzt doch was gründen?
Ja, teils, teils. Manche fanden es gut. Der Großteil hat mich aber schon für bescheuert erklärt, so möchte ich behaupten. Also ich habe auch sehr ehrliche Freunde, die mir auch eine ehrliche, also die nicht so sagen, ja, voll cool und keine Ahnung, sondern die auch damals in der damaligen Zeit, wo bei uns irgendwie alles vor die Hunde gegangen ist, vor allem im Textilbereich, und dann komme ich daher und will ein Textillabel gründen, dann haben natürlich schon viele bei uns auch gesagt, naja, wie blöd bist du eigentlich? So. Aber auch das war dann irgendwie kein Hindernis für mich zu sagen, ich ziehe es jetzt trotzdem durch.
Du hast so perfekt überleiten zu meiner nächsten Frage. Was waren so Hürden, die du oder die ihr gemeinsam meistern musstet, die du auch vielleicht am Anfang gar nicht so erwartet hast?
Ja, also die größte Hürde war, überhaupt an Ware zu kommen. Das habe ich mir, also du lernst es im Studium, wie du sowas entwickelst, aber du lernst es nicht, wie du es umsetzt. Also das heißt, wie suchst du dir einen Produzenten? Wie machst du dem klar, dass der jetzt für dich das überhaupt produzieren soll? Ich meine, klar, jetzt mittlerweile ist das eine andere Geschichte. Jetzt habe ich halt Stückzahlen und so weiter. Jetzt kann ich sagen, okay, ich brauche so und so viel 100 Teile von dem Style und ich brauche so und so viel 100 Teile von dem. Und ich habe halt auch eine gewisse Heritage, eine gewisse Entwicklung hinter der Marke. Und gerade auch in sage ich mal, Produktionskreisen ist unsere Marke jetzt auch ja schon bekannt. Das heißt, wenn ich jetzt auf eine Messe auch gehe, um Stoffe einzukaufen, dann kennt man uns schon. Und ich meine, so in den ersten Jahren war das halt wirklich so, du bist da hingelaufen und wolltest hier irgendwie, keine Ahnung, 50 Meter Stoff haben für so Kleinserien. Die haben sich alle angeschaut und haben gesagt, was willst du eigentlich hier? Und das war echt die größte Hürde, überhaupt eine Kollektion produziert zu bekommen. Und wir haben dann auch erstmal im ersten Jahr das so gemacht, dass wir uns an eine andere Biomarke ran, also die auch bei uns in der Region ist, die aber eher so ein bisschen von der Zielgruppe viel älter ist wie wir, aber hatten natürlich, also wir haben uns bei denen so ein bisschen mit bei den Stoffen bedient, dass wir nicht diese irren Mengen, die im Textilbereich üblich sind, erfüllen müssen.
Ja.
Ja, aber das war definitiv am Anfang die größte Hürde und das natürlich finanziert zu bekommen. Also generell Ware herbekommen und die dann auch zu bezahlen, das war am Anfang echt krass. Und du wusstest natürlich, du hattest ja auch noch keine Vertriebskanäle, wo du jetzt gesagt hast, okay, das
Ja.
verkaufe ich online, das verkaufe ich im Laden, das verkaufe ich über die Messe oder was auch immer. Du wusstest einfach gar nichts.
Ja, klar, voll.
Eine Geschichte war krass, weil ich war damals schon im ersten Jahr der Meinung, ich muss eine Bio-Jeans produzieren mit einem coolen Schnitt. Und habe das dann auch wirklich unbedingt machen wollen. Und Mindeststückzahl bei dieser Jeans waren 1000.
Oh,
Und ich habe dann auch gesagt, okay, gut, wenn du das durchziehen willst, dann musst du halt jetzt auch diese Jeans nehmen. Dann musst du halt einfach mal 1000 Hosen bestellen. Ich habe mir da überhaupt keine großen Gedanken gemacht, dass ich die irgendwie verkaufen kann. Habe mir auch überhaupt keine Gedanken gemacht, wie viel das eigentlich ist. Und irgendwann kam dann so ein kleiner LKW. Ich war damals, muss man dazu sagen, noch im Elternhaus und habe die Doppelgarage von meinen Eltern als Lager benutzt. Und dann kam so ein kleiner LKW da angefahren und hat die 1000 Hosen abgeladen. Und ich denke so, fuck, ist das viel? Das kann ja nicht sein. Und tatsächlich war die Doppelgarage dann voll mit 1000 Hosen. Und ich war so erstmal so eine halbe Stunde gefühlt fassungslos in dieser Garage gestanden und habe mir so gedacht, okay. Und wie geht es da jetzt wieder raus aus dieser Garage? Und es hat tatsächlich funktioniert. Wir haben dieses eine Jahr diese 1000 Hosen verkauft.
Sehr geil.
Das ist echt krass. Aber es war echt sehr, sehr viel Aufwand, die wirklich am Mann zu bringen. Aber es gab damals kaum Bio-Hosen oder Bio-Jeans mit einem, ja, sage ich mal, jüngeren Schnitt. Und da haben wir uns schon sehr, sehr früh eigentlich ja, schon in eine Richtung begeben. Ich meine, viele, die fangen halt mit den einfachen Warengruppen an, wie T-Shirts oder Hoodies oder sowas. Das
Ja.
lässt sich noch relativ einfach produzieren. Wir sind gleich im ersten Jahr mit Funktionsjacken und Jeans um die Ecke gekommen, was halt sau schwierig ist.
Sau schwierig, ja. Zwecks Funktionsjacken, das passt auch voll gut. Ihr habt ja eine super krasse, ich lese jetzt mal ab, komplett klimaneutral hergestellt und voll recycelte Outdoor-Jacke. Wie ist es denn dazu gekommen?
Ja, da muss ich mich in erster Linie bei der Firma Sympatex in München bzw. Unterföhring bedanken, weil hier wurde relativ viel in den letzten Jahren entwickelt in die richtige Richtung. Ja, gerade im Funktionsbereich ist es natürlich so, wenn du diese Membranen hast, die sind meistens aus zweifelhaften Materialien, also Teflon basiert oder Polyurethan oder irgendwas Komisches, was irgendwie nie wieder im Kreislauf zuführbar ist. Und Sympatex war da schon sehr, sehr früh mit einer recycelbaren Membran. Und jetzt sind sie sogar so weit, dass sie die Membran aus recycelten Rohstoffen, also das heißt ohne Rohöl, herstellen können und die auch wieder recycelbar ist. Und wir können so eigentlich eine komplett sortenreine Jacke anbieten, die kreislauffähig ist. Und zudem hat Sympatex auch noch diese Partnerschaft mit Climate Partner, die wir auch haben. Und so konnten wir eine schöne Dreiecksgeschichte
Ja, voll.
schaffen und konnten dann tatsächlich auch noch die ganze ja, Produktion samt Transportwege berechnen lassen und dann das, was da noch übrig ist, neutralisieren. Und da muss man auch wieder so ein bisschen weiter ausholen. Das war auch so ein Projekt, also ich wollte mich schon viel länger mit CO2 auseinandersetzen, neben dem Bio und Recycled und Vegan-Thema. War CO2 natürlich auch schon eine Geschichte. Und ich habe dann irgendwann mal gelesen, dass die Textilindustrie die zweitdreckigste Branche dieser Welt ist. Also die Textilbranche emittiert mehr CO2 als komplett der ganze Flugverkehr pro Jahr. Und wenn man sich überlegt, wie viele Flugbewegungen wir haben auf dem Planeten,
Ja.
dann ist es echt krass, was diese Textilindustrie, was die anrichtet. Es ist vollkommen unglaublich. Also nur Öl ist eigentlich dreckiger. Also das ist nur das Ölbusiness, wo man sich auch überlegt, krass, da muss ja was dahinter sein. Und wir haben dann diese Jacke damals berechnen lassen und du bist bei einer Funktionsjacke bei 25 Kilo. 25 Kilo ist jetzt einfach eine Zahl.
Ja.
Wenn man es jetzt mal umrechnet, 25 Kilo, damit kannst du ungefähr 300 Kilometer Auto fahren.
Wow.
für eine einzige Funktionsjacke. Und wenn du das jetzt hochskalierst auf, sagen wir mal, 1000 Jacken oder 10.000 Jacken, bist du sehr schnell im Tonnenbereich. Und dann muss man sich wirklich überlegen, okay, da muss was passieren. Also erstens, man muss viel weniger oder ja, es muss weniger konsumiert und produziert werden. Das ist schon mal das Allererste. Es geht nicht anders. Also so kann es eigentlich nicht weitergehen. Und es ist ja wirklich immer noch so, dass die Durchschnittswerte im Textileinkauf, also der Pro-Kopf-Konsum in Deutschland liegt bei 60 Teilen im Jahr.
So krass.
Und das ist, also da ist der Hund begraben, letzten Endes. Also so, das kann nicht funktionieren. Und da hilft selbst, also ich sag mal, Bio und Recycling, das hilft dann schon. Also gerade jetzt, wenn man sich den Schuh bei uns anschaut, den wir dieses Jahr im Crowdfunding hatten, wir haben ja einen ökologischen Sneaker gebastelt, der auch recycelt ist. Und wir wollten da den CO2-Ausstoß auch minimieren. Also du bist beim normalen konventionellen Sneaker, bist du zwischen 15 und 20 Kilo auch. Und wir haben gesagt, irgendwie muss es ja funktionieren, wenn du jetzt eine sehr, sehr nahe Supply Chain nimmst, die bei uns hauptsächlich in Portugal und Spanien ist. Also das heißt, wir haben sehr kurze Transportwege, und komplett auf recycelte Materialien gehst, die du praktisch irgendwo wieder rausholst. Das heißt, du brauchst kein neues Rohöl oder du brauchst keine Landwirtschaft dafür oder was auch immer. Dann muss das ja irgendwie funktionieren. Wir haben es tatsächlich geschafft, diesen Schuh auf ja, zwischen 3 und 4 Kilo CO2-Ausstoß zu drücken und haben die halt noch kompensiert, diese restliche Menge an Ausstoß. Aber du siehst auch schon, was du ja vom Material eigentlich und von den Lieferwegen, was du da schon ja, besser machen kannst.
Super spannendes Thema und auch wahrscheinlich sehr, sehr forschungsintensiv, kann ich mir jetzt vorstellen.
Ja, also es ist tatsächlich über diesen Partner, den wir da haben, Climate Partner, ist es einfach für uns geworden. Die haben ihre Berechnungen und natürlich auch gewisse Standardwerte, wie zum Beispiel steht eine Baumwolle konventionell zu einer Bio-Baumwolle oder wie steht ein recyceltes Polyester zum rohölbasierenden Polyester. Das ist wirklich super, das hat uns auch wahnsinnig viel geholfen. Und wenn wir uns auch in der Entwicklung, also wenn wir wirklich auf CO2 optimiert entwickeln, dann rufen wir die einfach an und fragen auch mal, okay, was würdet ihr da empfehlen? Wie ist der Wert von dem und dem Material? Und das ist eigentlich
Super.
Gold wert.
Ja, total. Voll.
Ja.
Voll. Jetzt bin ich schon tatsächlich bei meiner allerletzten Frage. Was sind jetzt so die Learnings, die du an jemanden weitergeben würdest, der jetzt gerade oder die gerade gründen möchte, eine Idee hat, sich nicht traut? Einfach so kleiner Mutmacher, sage ich jetzt mal. Oder einfach so Learnings, die du gerne gehabt hättest. Oder Tipps.
Vor, jetzt
Gründen so.
Gründer generell oder jetzt speziell für den Textilbereich
Was du
oder
lieber, was du einfach gründen generell, aber auch Textilbereich, wenn du dann Tipp an jemanden hättest.
also die Sache ist natürlich die, was beim Gründen natürlich immer ja, an Stelle 1 steht, ist die komplette Überzeugung der Idee. Also das heißt, man muss natürlich gerade in den ersten Jahren ex mit extremen Rückschlägen rechnen. Und ja, das geht weit über normale Kritikfähigkeit hinaus. Gerade bei mir war es ja im ersten Jahr auch extrem, weil ich die Kollektion selber entwickelt habe. Und die Läden, in denen ich vorsprechen durfte, die Verkäufer wussten nicht, dass ich auch der Entwickler dieser Kollektion war, sondern dachten, ich bin hier irgendwie der Verkäufer oder Vertriebler und haben natürlich 1A das Feedback in die Fresse gedonnert, auf gut Deutsch. Und das war teilweise schon echt hart also es ging, wie schon gesagt, weit über Kritikfähigkeit hinaus. Ja, sich da nicht von dem Weg abbringen zu lassen und den Fokus zu halten, ist das A und O einfach beim Gründen. Egal, was du gründest, egal, ob das jetzt Textil ist oder nicht Textil ist. Für die Textilbranche muss man sagen, ist es natürlich nochmal ganz speziell, finde ich. Es ist natürlich in einer Branche, die von vielen, vielen großen Unternehmen einfach ja, dominiert wird, sehr, sehr schwer einen Fuß in den Markt zu kriegen. Und muss man sich natürlich auch schon immer gut überlegen, gerade auch wie die finanzielle Unterstützung aussieht. Also letzten Endes braucht man natürlich. Gerade jetzt ist es natürlich noch mal schwieriger geworden. Die Pionierleistung, die wir damals gemacht haben, die war zwar auch sehr, sehr schwierig, aber jetzt ist es natürlich so, wenn ich jetzt zum Beispiel die Fashion Week in Berlin sehe und die grüne Plattform nennt sich ja Neonyt in Berlin, auf der eigentlich nur die ja, nachhaltig produzierenden Marken ausstellen. Das waren mal vor, ich glaube, die Messe gibt es jetzt seit 8, 9 Jahren sowas, waren das vielleicht mal 20, 30 Marken, die da ausgestellt haben. Und jetzt sind es halt einfach 200, 300 Marken, die da
Ja.
weltweit kommen und dort ausstellen. Also das heißt, die Konkurrenzverhältnisse sind auch anders geworden. Also das merken wir natürlich auch. Also wir müssen schon extrem innovativ sein, gute Ideen haben, cooles Marketing machen und so weiter. Also das ist schon nicht ganz einfach und ist eine komplett andere Gründungssituation jetzt wahrscheinlich wie vor 10 Jahren.
Ja, das glaube ich ganz sicher. Vor allem auch, wie du gesagt hast, das Internet ist da, Instagram und Facebook ist da. Das sind ganz andere Kanäle, die man auch bespielen muss fürs Marketing.
Absolut. Also ich glaube, wenn ich das jetzt gründen würde, würde ich es natürlich komplett, müsste ich es komplett anders
Ja.
angehen, weil alles komplett anders funktioniert. Marketing ist nach 10 Jahren, das hat sich um 180 Grad gedreht.
Ja,
Da
total.
ist kein Stein mehr auf dem anderen.
Nee, nee, voll. Mega cool und vielen, vielen lieben Dank für deine ganze Zeit, die du hier geopfert hast und uns geschenkt
Gerne.
hast. Super, super cool. Ich hoffe, die Hörer konnten ein bisschen was mitnehmen, aber ich bin mir sicher. Und ja, ich werde wie immer
Ich
eure
hoffe.
ganzen Informationen in die Shownotes packen, also Instagram und so und eure Webseite, damit ihr euch finden könnt. Und dann bedanke ich mich nochmal.
Freut mich sehr.
Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn ja, erzähle es gerne weiter an andere wundervolle Menschen, Freunde, Familie und lass es sie wissen. Du kannst mich auch sehr gerne bewerten und dann freue ich mich aufs nächste Mal.